Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich begrüße Sie zu einer besonderen Ausgabe von Religionen. Denn am 29. Oktober feiert das Radio seinen 100. Geburtstag. Und für uns ist das Anlass, auf die religiösen Sendungen zu schauen, die schon bald ins Programm kamen. Dabei waren die Kirchen zunächst recht skeptisch und konnten sich jedenfalls nicht vorstellen, Gottesdienste im Radio zu übertragen. Aber die Reichweite dieses neuen Mediums, die hat sie dann doch schnell überzeugt. Denn die Kirchen wollten ja auch ihre Botschaft verbreiten und ihre gesellschaftliche Relevanz betonen.
Der Krieg aber ist Mord und fordert Mord. Das allein schon ist eine Tatsache, die den Christen gebietet, getreu dem Gebot seines Schöpfers, den Krieg zu verwerfen, den Frieden zu fordern, die Liebe zu fördern.
Das sagte Pfarrer Ernst-Jürgen Pinkpank 1950 im DDR-Rundfunk. Denn sogar im sozialistischen Staat waren religiöse Sendungen vertreten. In der Bundesrepublik entstanden mit der Zeit zum Thema Religion auch eigene journalistische Formate und Redaktionen in den Funkhäusern. Aber bis heute verantworten Kirchen und andere Religionsgemeinschaften sogenannte Verkündigungssendungen. Deren bewegte Geschichte stellt uns Christian Bernd vor.
»1932 überträgt die Nordische Rundfunk AG aus Hamburg den Weihnachtsgottesdienst aus einem Überschwemmungsgebiet. Die Kirche von St. Jürgen ragt auf einer Anhöhe aus der Wasserfläche heraus, doch das Hochwasser hat die Gemeinde vom Gottesdienstbesuch abgehalten. Pfarrer Friedrich Papert predigt aus der leeren Kirche.
»Aus einer einsamen Kirche grüße ich euch, ihr Einsamen. Ich grüße euch alle, die auf einer Insel der Einsamkeit leben. Im letzten Grunde sind wir Menschen alle einsam. Und es ist gut, dass dem so ist. Denn Einsamkeit ist eine Brücke zum Ewigen.«
Ein Pfarrer predigt an Heiligabend alleine in einer Kirche, aber man hört ihn in ganz Deutschland. Diese Möglichkeit, Menschen in weiter Ferne zu erreichen, hat seit Beginn des Radios in Deutschland viele in den Kirchen elektrisiert. Doch es gibt in beiden Konfessionen, vor allem in den Kirchenleitungen, auch starke Vorbehalte gegen eine kirchliche Präsenz im Rundfunk. Der emeritierte Theologe an der Humboldt-Universität Berlin, Rolf Schieder.
Im Grunde waren die Kirchenleute gespalten. Also es gab ein bildungsbürgerliches, eher elitäres Milieu, die der festen Überzeugung waren, dass die Kirchen sich daran nicht beteiligen sollten, weil das ja reiner Unterhaltungsrundfunk ist und es bei der Religion ja um ernste Dinge gehen sollte. Und man hatte immer den Vergleich zwischen Radio und Kino.
Das Kino ist nach dem Ersten Weltkrieg zur beliebtesten Unterhaltungsform in Deutschland geworden. Das evangelische Kirchenblatt Ethik spricht von einer Kinoseuche.
Ab und zu wird immer wieder versucht, bessere Stoffe darzubieten. Aber entbehren sie den erotischen Zug und die kriminelle Spannung, so muss die Vorstellung vorzeitig abgebrochen werden, weil die Plätze im Saal leer bleiben.
Das ist maßlos übertrieben, aber man befürchtet, dass auch das Radio in erster Linie Unterhaltung senden und damit statt geistiger Anteilnahme eine Konsumhaltung befördern wird.
Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Dudel.
Als der Rundfunk in Deutschland am 29. Oktober 1923 seinen regelmäßigen Sendebetrieb startet, gibt es tatsächlich von der Operette bis zur amerikanischen Jazzband viel leichte Unterhaltung im Programm. Aber die Sendebetreiber legen zugleich großen Wert auf Bildungsvermittlung, wie der Staatssekretär im Reichspostministerium und Organisator des Rundfunks Hans Bredow in seiner Radio-Weihnachtsansprache 1924 erklärt.
Radio will in Deutschland keine Sensation sein. Nicht den schlechten Instinkten schmeicheln, sondern das Gute und Edle im Menschen wecken und seine Sehnsucht zu innerer Vervollkommnung stillen. Als besonders wichtig wird es für die Volksbildung betrachtet. Alle diejenigen, die bisher aus sozialen Gründen oder weil sie weit ab von Kulturstätten lebten, den geistigen Dingen des Lebens ferner standen, wird durch Vorträge auf allen Gebieten von Kunst, Technik und Wissenschaft vorwärts geholfen.
Bei seinem Start wird das Radio zwar von privaten Sendern betrieben,
aber das Bedürfnis war, dass man nicht auf eine Stufe mit dem Kino gestellt wurde. Und diese Privatsender traten an die Kirchen heran mit der Bitte, doch eine religiöse Morgenfeier zu halten. Lange, lange traten die Sender als Bittsteller an die Kirchen heran, sich doch zu beteiligen.
Als mit der Rundfunkordnung von 1926 die Sender durch eine Mehrheitsbeteiligung des Reiches faktisch staatskontrolliert werden, verstärkt sich der Anspruch, das Radio den verschiedensten Bevölkerungsgruppen zu öffnen. Man führt eine Jugendstunde, Sendungen für Frauen und sogar einen Zahnärztefunk ein. Die Kirchenführungen beider Konfessionen bleiben noch skeptisch.
Und deswegen waren es in den Kirchen vor allem die Gruppierungen, die eben nicht in der kirchlichen Hierarchie ganz oben standen, vor allem die innere Mission, die sich darum bemühten, dass beispielsweise die Arbeiterschaft in den Genuss des Radios kam. Also es gab Veröffentlichungen, wo dann ein Pfarrer sagte, würde Paulus heute leben, würde er Radioredakteur werden.
Der bekannte katholische Berliner Großstadtseelsorger Karl Sonnenschein nimmt 1924 das Angebot des Rundfunks an, einen Vortrag zu halten. Er spricht über die soziale Lage in Berlin.
Die Armseligen wandern nach Berlin. Diese Stadt steht wie ein letztes, fernes Leuchten über mühseligem, ächzendem, verhungerndem Land. Jeden Tag schreiben uns das Menschen von draußen. Die Not wächst. Die kommunistischen Wahlen sind deutlicher Gradmesser der Verarmung, der Verbitterung, der Verhungerung.
Die Sender beginnen bereits 1924 religiöse, zunächst überkonfessionelle Morgenfeiern am Sonntagmorgen außerhalb der Gottesdienstzeit anzubieten. Man bittet Pfarrer oder Theologen, Vorträge zu halten, umrahmt werden die Beiträge von klassischer Musik. Bewusst wird auf das Wort Predigt verzichtet. Die Morgenfeiern sollen besinnliche ethische Fragen der Zeit behandeln und nicht mit Gottesdiensten verwechselt werden. Diese Morgenfeiern sind in den Kirchen umstritten. In Breslau wird Pfarrern die Teilnahme an Radiomorgenfeiern von der Kirchenleitung verboten.
Unser evangelisches Volk leidet in weiten Schichten ohnedies schon an der irrigen Meinung, dass man zur Kirche gehe, um eine Predigt zu hören, dass man also im Wesentlichen passiver Empfänger und Hörer sei. Doch das Wesentliche des evangelischen Gemeindegottesdienstes ist die feiernde Gemeinschaft vor Gottes Angesicht.
Außerdem fürchtet man, das Radio könne die Menschen vom Gottesdienstbesuch abhalten. Und dass die Gläubigen eine Andacht im privaten Bereich hören, findet zum Beispiel die deutsch-evangelische Zeitung fast schon obszön.
Der Gedanke ist geradezu peinigend, im Bett, am Frühstückstisch, bei der Morgenzigarre seine Predigt einzunehmen oder beim Wechsel der Stimmung oder eintretendem freigeistigen Besuch von diesem unvermittelt mit neuer Wellenlänge zu einer Jazzband-Darbietung überzugehen.
Aber der immense Publikumserfolg des Radios lässt die Bedenken immer weiter schwinden. Bereits 1924 richtet der evangelische Pressedienst eine Rundfunkstelle ein und im selben Jahr gründet sich die evangelische Arbeitsgemeinschaft für den Rundfunk. In katholischen Kreisen dagegen ist noch die Überzeugung ausgeprägt, dass die Messe als rituelles Gemeinschaftserlebnis nicht aufs Radio übertragbar sei. Allerdings plant der Vatikan schon 1924 die Einrichtung eines eigenen Senders. Für die evangelische Kirche wird Radio Vatikan zum Ansporn.
Das hat die Protestanten immer sehr geärgert, dass die Katholiken imstande waren, einen Sender einzurichten, der weltweit hörbar war.
Auch in Deutschland gibt es Ideen, kirchliche Sender zu initiieren. Aber diese Pläne werden bald verworfen, weil man befürchtet, sich damit von Staat und Gesellschaft zu entfernen. In protestantischen Kreisen beginnt man, die Radioarbeit zu professionalisieren. Der Leiter des evangelischen Pressedienstes, August Hinderer, organisiert Fortbildungen, weil die Rundfunkansprachen der Pfarrer zu Beginn noch wenig radiotauglich sind.
Die dachten, sie stehen auf der Kanzel. Und dann stellten sie sich noch Zehntausende von Menschen vor, die sie anbrüllten. Ach, sie brüllten so laut, dass es im Ohr eben wehtat. Und der ganze Ton, in dem die Pfarrer sprachen, war eben ein Kanzelton, der im Radio völlig unangemessen war. Man musste denen erst beibringen, dass sie jetzt ja im Wohnzimmer sitzen.
Und auch die Inhalte vieler Predigten schrecken Teile des Publikums ab.
Das nächste Problem war, dass die meisten Predigten in der Weimarer Republik darin bestanden, dass sie auf die Kommunisten schimpften, die Kapitalisten, die Katholiken oder umgekehrt die Protestanten. Das heißt, es waren permanent Reden nur für das eigene Milieu und alle anderen wurden beleidigt. Jetzt hörten aber alle anderen auch zu und die waren dann auch beleidigt, beschwerten sich bei den Sendern.
Und trotzdem ist der Erfolg der Sendungen so groß, dass schon 1924 der Südwestdeutsche Rundfunk die erste regelmäßige Morgenfeier ins Programm aufnimmt. 1926 wird auch eine katholische Kommission für die Rundfunkarbeit eingerichtet. Auf dem ersten internationalen katholischen Rundfunkkongress in München 1929 wird das Radio sogar eine Gottesgabe genannt. Unter anderem überzeugt das Argument, dass in den USA religiöse Sendungen zu Konversionen geführt haben. Musik. 1927 werden die ersten katholischen Morgenfeiern gesendet. Gottesdienste im Radio bleiben für die katholische Kirche zunächst noch undenkbar. Und auch für die Protestanten sollen die Radiomorgenfeiern keinesfalls Predigtcharakter haben. Beide Kirchen sehen sie als Instrument der Volksbildung und nicht der Missionierung, weswegen sie wohl auch die Einmischung der Sender dulden.
Das ist ja überhaupt das Faszinierende an diesen Morgenfeiern, dass die Sender sich das Recht nahmen, die religiösen Reden der Pfarrer noch einmal zu zensieren. Und auch die katholische Kirche hat das interessanterweise erlaubt.
Es bleibt zwar eine Distanz der Kirchenführung zu den Morgenfeiern, aber man will das Radio auch nicht, wie es katholische Kirchenvertreter ausdrücken, den Liberalen und den Sozialisten überlassen. Es ist für beide Konfessionen schon schwer zu akzeptieren, dass die Sender auch Morgenfeiern für andere Religionen und Weltanschauungen ausstrahlen. In einer Schrift der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft heißt es:
Soll nun im Rundfunk etwa ein großer öffentlicher Markt aller Weltanschauungen von den ernsten Bibelforschern bis zur Nacktkultur aufgetan werden?
Die Sender richten Sendeplätze für jüdische Gemeinden ebenso ein wie für die Freidenker.
Die Freidenkerbewegung marschiert. Es geht um die Befreiung der Menschheit von Götterwahn und Aberglauben. Mächtig sind heute noch die Feinde, die sich uns entgegenstellen. Einen ungeheuren Propagandaapparat besitzt die Kirche. Sie verfügt über gewaltige Reichtümer, über eine Armee geschulter Propagandisten. Sie genießt den Schutz des Staates.
Und auch Morgenfeiern der Sozialisten werden gesendet.
Und da war es eben interessant, dass doch die Struktur der sozialistischen Morgenfeiern denen der evangelischen Morgenfeiern entsprach.
Und das bedeutet, Textstellen zu zitieren und anhand der Interpretation über die aktuellen Verhältnisse zu sprechen. Verwendet werden in den christlichen Morgenfeiern, umrahmt von Musik, Bibelstellen oder literarische Texte. Keinesfalls dürfen Gebete vorkommen und teilweise werden die Texte von Schauspielern gesprochen. Aber mitunter sind Gottesdienste doch im Radio zu hören, wie im Rahmen eines Hörberichtes über den Katholikentag in Essen 1932.
Zur ganzen Innigkeit christlicher Liebe und Freude grüße ich euch, die ihr in gewaltiger, wogender Menge hier um den Altar des Herrn gestartet seid.
Es gibt auch stimmungsvolle religiöse Reportagen, wie etwa aus dem nächtlichen Kölner Dom von 1931. Und sogar von einer Novizen-Einkleidungsfeier im Kloster Beuron wird im Radio berichtet.
Ein wunderbares Schauspiel enthüllt sich meinem Auge. Wenige Schritte vor unserem Mikrofon sehe ich die ehrwürdige Gestalt des Erzabtes knien. Auf dem Haupt die kostbar gewobene Mitra, so kniet er dienend am Boden. Jetzt nimmt er den Krug, gießt Wasser in das Becken, wäscht jedem der neu aufzunehmenden die Füße, trocknet sie ab und küsst sie. Wahrhaftig ein tiefergreifendes Bild heiliger Gemeinschaft und Liebe.
Die katholische Kirche genehmigt solche Reportagen und evangelische Gottesdienste werden nun auch mit ausdrücklicher Zustimmung der Bischöfe übertragen. Der Theologe Otto Dibelius schlägt sogar die Einrichtung einer eigenen Rundfunkkirche für Gottesdienstübertragungen vor. Bei den Morgenfeiern hält man allerdings am weltlichen Charakter fest. Den Kirchen, vor allem der protestantischen, ist die gesellschaftliche Verankerung wichtig. Soziale Fragen sind häufig Thema der Morgenfeiern, wie in einer Sendung 1932.
Es ist eine höllische Ordnung der Dinge, die fünf Familien in ein Zimmer zwingt.
Es sind gottwidrige Zustände, wenn im Hinterhause der Hunger, unterm Dach das würgende Elend und hart daneben die Fülle wohnt.
In manchen Ansprachen wird Jesus als sozialer Revolutionär in bewusste Nähe zum Sozialismus gerückt. Zugleich aber wird immer wieder vor dem Vormarsch des Bolschewismus gewarnt. Für beide Kirchen gewinnt das Radio als Sprachrohr immer stärkere Bedeutung. Nachdem Radio Vatikan im Februar 1931 an den Start gegangen ist, können die deutschen katholischen Bischöfe ihre Bedenken gegenüber dem Massenmedium nur schwer aufrechterhalten. Und in seiner Neujahrsansprache 1931 erklärt der evangelische Bischof Adolf Mordhorst zur Bedeutung des Rundfunks:
Da möchte ich als Vertreter der evangelischen Kirche zunächst der Überzeugung Ausdruck geben, dass in diesem mich mit immer neuem Staunen erfüllenden Organ ein weites Feld erschlossen wird, auch für den Dienst am Evangelium, den die Kirche allen ihren Gliedern schuldet und mit dem als Volkskirche dem Volksganzen zu dienen ihre verantwortungsvolle Aufgabe ist.
Beide Kirchen verstehen sich als einzige Institutionen, die in den politisch zerrissenen Zeiten das Volk zusammenhalten können.
Einigkeit und Gottvertrauen seien die starken Pfeiler, worauf das deutsche Volk im neuen Jahr sein Glück sich baut.
So der katholische Bischof Wilhelm Berning zum Jahreswechsel 1931. Beide Kirchen werben dabei nicht nur für den christlichen Glauben als Grundlage der Gesellschaft, sondern propagieren auch den Gedanken der Volksgemeinschaft.
Die Idee, dass angesichts der Modernisierungserfahrungen, die Individualisierungs- und Pluralisierungserfahrungen waren, dass dem die Kirchen etwas entgegenzusetzen hätten, darin waren sich Katholizismus, Protestantismus und dann später natürlich auch der Nationalsozialismus völlig einig. Wir brauchen eine starke Volksgemeinschaft, um diesen Modernisierungswellen widerstehen zu können. Insofern war auch die Frage also, ist das jetzt Evangelisierung oder dient das jetzt sozusagen der Volksgemeinschaft? Das war gar kein Gegensatz.
Die Kirchen bewegen sich dabei nahe an völkischen und auch antisemitischen Ideologien. Ein evangelischer Pfarrer aus Berlin setzt sich in einer Predigt für eine evangelische Programmzeitschrift ein mit dem Argument:
Ihr wisst, dass es Rundfunkzeitungen vom Stamme Juda gibt. Wir haben aber keine Veranlassung, die Presse vom Stamme Juda zu unterstützen.
Als die Nazis 1933 an die Macht kommen, gibt es gerade auf protestantischer Seite große Zustimmung. Die evangelische Kirche stand der Weimarer Republik von Beginn an distanziert gegenüber, auch weil mit dem Ende der Monarchie 1918 das alte Bündnis zwischen Thron und Altar zerbrochen war und damit die evangelische Kirche einige Privilegien verlor. Mit dem Nationalsozialismus verbinden viele Protestanten die Hoffnung, wieder den früheren Status einer Art Staatskirche zu erhalten. Aber auch in der katholischen Kirche gibt es starke Vorbehalte gegenüber der Republik. Und das NS-Regime kommt den Kirchen, was das Radio betrifft, zunächst weit entgegen.
Die Kirchen waren in der Tat nach der nationalsozialistischen Machtübernahme sehr beeindruckt, wie viel Sendeplatz ihnen eingeräumt wurde, wie viel Raum ihnen gegeben wurde. Nazis traten scharenweise in die Kirchen ein, haben dann natürlich auch dann bei den Gemeinderatswahlen dann dafür gesorgt, dass sie das Sagen hatten. Und nachdem ja die Nazis sagten, sie stünden auf dem Boden eines positiven Christentums, blickte man freudig in die Zukunft von Seiten der Kirchen.
Die Kirchen erhalten 1933 im Radio mehr Sendezeit denn je. Freidenker, Sozialisten und jüdische Gemeinden sind jetzt natürlich ausgeschlossen. Propagandaminister Josef Goebbels setzt auf die Einbindung der Kirchen in den NS-Staat.
Die Hoffnung der Nazis war, dass sie mit Hilfe der Kirche das Volk homogenisieren könnten. Man dachte, die Kirchen müssen doch froh sein, dass endlich wieder eine Volksgemeinschaft entsteht. Und nachdem ja auch die Nazis immer Opferbereitschaft forderten und die Kirchen das auch immer getan hatten, dachte man eine Zeit lang, das klappte gut.
Dazu haben die Nazis allen Grund. Die Kirchen schweigen zum Terror gegen die jüdische Bevölkerung und rechtfertigen ihn zum Teil. Im März 1933 entgegnet der Superintendent der evangelischen Landeskirche Sachsen, Hugo Hahn, auf internationale Kritik am NS-Terror:
Bezeichnend ist, dass die liberale Geistlichkeit in ihrer Weltpresse geschwiegen hat zum Millionenmord in Russland. Dagegen überschwemmt sie heute die Welt mit Lügennachrichten aus Deutschland über erfundene Gräuel gegen Marxisten und Juden und droht uns mit Boykott. Sie gehören eben zusammen, Liberalismus und Kommunismus.
In den Morgenfeiern im Radio darf aber zugleich auch vorsichtige Kritik am Regime geäußert werden.
Es gab eine Predigt, wo darauf hingewiesen wurde, dass Heldentum, das nur Herrentum ist, nichts mit dem Heldentum Jesu zu tun habe. Oder zum Beispiel am Karfreitag war immer so ein klassischer Topos, ja, die Juden haben Jesus ermordet und die Prediger haben jedes Jahr gesagt, ja, aber auch wir haben Jesus ermordet, ermorden ihn immer wieder. Also die Juden sind gar nichts anderes als wir, sondern wir sind genau die gleichen Menschen.
Doch schon bald wird die Zensur schärfer. Sogar eine Passage aus dem Weihnachtsevangelium muss gestrichen werden, weil mit König David ein Jude in einem positiven Kontext erwähnt wird. Aber es gibt auch Ansprachen, wie in einer Morgenfeier von 1937, die den Terror gegen die Juden rechtfertigen.
Die Bibel sagt, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Und so geschieht den Juden eigentlich ganz recht, dass sie, die Jesus Christus verworfen haben, nun selbst verworfen und heimatlos sind.
Aber auch ideologische Nähe zum Nationalsozialismus hilft den Kirchen nicht. Die Erwartungen der Nazis, dass sich insbesondere die Protestanten mit einer zentralistischen Reichskirche in den NS-Staat integrieren, zerschlagen sich. 1935 werden Morgenfeiern der Hitlerjugend eingeführt und teilweise anstelle der christlichen Morgenfeiern gesendet. Diese Feiern pflegen ihrerseits einen religiösen Duktus.
Die Fahne ist das Testament, mit dem das Reich beginnt. Zu diesem neuen Sakrament seid ihr bereit?
Wir sind.
Du bist das Zeichen und die Kraft in uns.
Du bist Gebet und Kraft.
Du Fahne. Von Ewigkeit seist du gehisst zu Ewigkeit.
Neben den Kürzungen der Sendezeit von christlichen Morgenfeiern werden auch die Honorare für Auftritte der Pfarrer im Radio gestrichen. 1939 verfügt Hitler das Verbot christlicher Sendungen. Bis 1945 gibt es keine Gottesdienste und Morgenfeiern mehr im Deutschen Rundfunk. Bereits im Juni 1945 werden die ersten Nachkriegsgottesdienste im Radio übertragen. Morgenfeiern gehören nach Kriegsende zu den ersten regelmäßigen Radiosendungen überhaupt. Kardinal Frings hält 1945 die erste Weihnachtsansprache im Radio seit 1933 und gibt sich sozialkritisch.
Umso schärfer aber sind diejenigen zu verurteilen, die die Lebensmittel, die sie erzeugt haben, unter Missachtung ihrer Ablieferungspflicht gegen überhöhte Preise oder nur gegen wertvolle Sachgegenstände veräußern.
Die Kirchen haben nach dem Zweiten Weltkrieg ein hohes Ansehen in Deutschland, so der frühere Intendant von Radio Bremen und Vorsitzende der Historischen Kommission der ARD, Heinz Glesken.
Man hat am Anfang die Kirche als eine aus dem Nationalsozialismus unbeschadet herausgehende Institution gewertet und hat sie sozusagen zuständig für alle möglichen Fragen, insbesondere der Ethik, akzeptiert und hatten insgesamt bei den Besatzungsoffizieren mehr vielleicht als bei der deutschen Bevölkerung einen hohen Stellenwert.
Die Alliierten sehen in den Kirchen wichtige Faktoren für die demokratische Umerziehung der Deutschen. Die Briten führen im Hamburger Sender nicht nur Gottesdienste, sondern nach dem Vorbild der BBC auch werktägliche Morgenandachten ein. Die fünfminütigen Sendungen, die nun anders als in der Weimarer Republik explizit der Verkündigung dienen sollen, werden von Geistlichen gesprochen und finden sich bald in allen Programmen der neuen deutschen Rundfunkanstalten. Und anders als in der Weimarer Republik sind die Kirchen jetzt mit vollem Elan dabei. Auf dem Katholikentag 1948 heißt es:
Wir begrüßen im Rundfunk das neuzeitliche Mittel, das Wort Gottes der Welt in aller Weite verkünden zu können.
Waren Gottesdienste im Radio der Weimarer Republik die Ausnahme, werden sie nun selbstverständlich. Und auch in der katholischen Kirche schwinden die letzten Vorbehalte gegen eine Messe im Rundfunk. Direkt nach Kriegsende werden auch die Ideen aus der frühen Weimarer Republik eigene christliche Sender einzurichten, wieder aufgenommen.
Das ist auch in die Geschichte eingegangen unter Bamberger Sender. Zunächst mal als Versuch, einen katholischen Sender in Bamberg zu machen. Dann ist aus diesem katholischen Sender, wenn man gemerkt hat, das kriegt man nicht durch, ein christlicher Sender geworden. Die Amerikaner standen dem zunächst mal sehr positiv gegenüber. Es gab auch lange Diskussionen im Bayerischen Landtag, ob das möglich ist. Beispielsweise dann auch an der Frage der Finanzierung. Da gab es auch heftige Auseinandersetzungen. Aber gescheitert ist dieser Versuch des Bamberger Senders an den Frequenzen, die es damals nicht gab.
Die Diskussionen über einen Kirchensender sind bald beendet, denn die Kirchen sehen ihre Aufgabe darin, in den neu entstehenden öffentlich-rechtlichen Sendern prägend mitzuwirken.
Nachdem ja diktiert war von den Besatzungsmächten, dass dieser Rundfunk dezentral und unabhängig sein solle, nach dem Grundsatz, die Gesellschaft ist mehr als der Staat, gegen die Position der deutschen Politiker, die beispielsweise sagten, die deutschen Parlamente, die ja dann aufkamen, wir sind die einzig gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Volkes, folglich sind wir auch für diesen Rundfunk zuständig.
Doch die Westalliierten verhindern die Versuche, den neuen Rundfunk unter staatliche Kontrolle zu bringen. Die Kirchen unterstützen die Position der Alliierten, die ganz in ihrem Sinne ist. Und sie können durchsetzen, dass sie und nicht die Landesregierungen ihre Vertreter in den neuen Rundfunkräten selbst bestimmen. Die Professorin für Religion und Medien an der Universität Erlangen und frühere Rundfunkbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johanna Haberer.
Die Kirchen haben seitdem einfach im Vergleich zu anderen Ländern eine sehr, sehr privilegierte Stellung. Sie sind ja nicht nur im Rundfunkrat, in den Rundfunkräten, sondern sie sind eben auch mit eigenen Sendungen vertreten, die rein rechtlich im Prinzip die gleiche Stellung haben wie Parteien vor der Wahl. Das sind die beiden Ausnahmen, wo sozusagen Fremde oder außerhalb der Redaktion Gruppierungen eigenes Programm machen können. Und seitdem ist eben die Kirche privilegiert im Vergleich eben zu Frankreich oder Italien auch vertreten im Rundfunk.
Diese weitgehend akzeptierte Bevorzugung beruht auf dem hohen Ansehen, das die Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg in der deutschen Gesellschaft und bei den Alliierten genießen. Auch personell gibt es in der Politik in den Westzonen und der Bundesrepublik ab 1949 eine enge Verzahnung mit der Kirche.
Die Väter und Mütter des Grundgesetzes waren ja zum großen Teil kirchlich geprägt. Es waren natürlich auch Sozialdemokraten, die immer schon ein bisschen kirchendistant waren. Aber es waren sehr viele katholisch und evangelisch geprägte Männer und Frauen, die das Grundgesetz geschrieben haben. Und die dann auch im Grunde genommen den neuen Staat aufgebaut haben. Und die Gesellschaft wollte sich, das kann man ja an vielen Gesetzestexten in den 50er Jahren sehen, christlich verstehen.
Und damit wird die neu gegründete Bundesrepublik dauerhaft auf besondere Weise kirchlich mitgeprägt.
Da darf die Kirche sozusagen fast in Eigenregie senden und ihre eigenen Inhalte senden, weil die Gesellschaft das sich gerne anhören soll. So steht es auch in frühen Gesetzestexten. Die Gesellschaft lässt sich das Wort der Kirche gefallen. So steht es in einem Staatskirchenvertrag von 1956.
Diese staatliche Privilegierung der Kirchen fußt auf dem Mythos, dass die Kirchen inneren Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet hätten. Initiatoren der bekennenden Kirche wie Martin Niemöller, die in Opposition zum Regime gestanden hatten und dafür inhaftiert worden waren, bekommen nach dem Krieg Einfluss in politischen und gesellschaftlichen Debatten.
Diese bekennende Kirche, die hat ja dann eigentlich das Sagen gehabt nach dem Krieg. Also wenn da die Leute erzählen, wenn ein theologischer Vortrag von einem Oberkirchenrat irgendwo gehalten wurde bei Studenten, dann hingen 200 Studenten an den Lippen eines solchen Kirchenmannes.
Die Verstrickung der Kirchen in den NS-Staat, die Begeisterung und Unterstützung von Kirchenleuten für den Nationalsozialismus werden in den 50er Jahren fast komplett verdrängt. Dabei hatte es bereits 1945 Bekenntnisse der Kirchen gegeben, in denen eine Mitschuld formuliert wurde. Auf der Fuldaer Bischofskonferenz im August 1945 hieß es, auch in Reihen der katholischen Kirche habe man sich von den Lehren des Nationalsozialismus betören lassen, und im Oktober 1945 folgte das sogenannte Stuttgarter Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche. Aber diese Bekenntnisse finden, so der Historiker Nikolai Hannig von der Technischen Universität Darmstadt, in der Öffentlichkeit keine Aufmerksamkeit.
Man hat einfach nicht drüber geredet und man war, glaube ich, sehr froh, dass man mit den Kirchen eine Institution hatte, die vermeintlich unbeschadet, auch moralisch unbeschadet den Nationalsozialismus überstanden hat. Und auch die alliierten Besatzer spielten hierbei eine große Rolle. Sie haben den Kirchen auch teilweise genau diese Funktion zugeschrieben.
Interessanterweise schließen sich auch die Sowjets in ihrer Besatzungszone teilweise dieser Sichtweise an, wie Jörg Hildebrandt sagt. Er war zu DDR-Zeiten Lektor der Evangelischen Verlagsanstalt Ost-Berlin, wurde nach dem Mauerfall stellvertretender Intendant des DDR-Rundfunks und war Mitbegründer des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg 1991.
Das ist ja bekannt, dass die sowjetische Besatzungsmacht, auch die sowjetischen Truppen, sich gerade auch der christlichen Gemeinden oder der Pfarrer oder der Pfarrstellen bedienten, weil sie da einiges zu vertrauen hatten. Ich weiß, dass ich als Flüchtlingskind in einem Pfarrhaus unterkam, in dem dann russische Besatzungssoldaten waren, die protestantische Geistliche durchaus respektierten. Und so ist das in Berlin gelaufen und so könnte ich mir vorstellen, dass das auch in Leipzig lief, also dass man Teile der Kirche als antifaschistisch betrachtete und zunächst zur Mitarbeit heranzog. Zum Teil wurden ja Pfarrer, Bürgermeister.
Die Sowjets lassen auch im Rundfunk ihrer Besatzungszonen sofort nach Kriegsende wieder christliche Morgenfeiern zu.
Der Krieg aber ist Mord und fordert Mord. Das allein schon ist eine Tatsache, die den Christen gebietet, getreu dem Gebot seines Schöpfers, den Krieg zu verwerfen. Den Frieden zu fordern, die Liebe zu fördern.
So Pfarrer Ernst-Jürgen Pinkbank 1950. Weil es von den Sowjets verfügt worden war, konnte auch die eher kirchenfeindliche SED-Führung die Morgenfeiern nach Gründung der DDR nicht wieder aus dem Programm nehmen.
Was die Sowjets damals ins Leben riefen oder gestatteten, das hat sich wirklich sakrosankt in der DDR bis zum Exodus des Staates erhalten und unverändert. Und so wird das auch mit den Morgenfeiern gewesen sein, die die DDR, dann das staatliche Rundfunkkomitee übernommen hat, wohl oder übel, nahezu als Fremdkörper im Programm, aber doch geduldet.
Und die Morgenfeiern, erinnert sich Hildebrandt, wurden aufwendig produziert. Gelegentlich war er als Gründer der Berliner Domkantorei am musikalischen Begleitprogramm beteiligt. Die Kirchen wählten die Geistlichen für die Ansprachen in den Morgenfeiern selbst aus, aber der Text musste durch die staatliche Zensur. Nach den Andachten folgte ein 5-minütiger Kommentar zu Kirchenthemen, der Hörerinnen und Hörer auf SED-Linie bringen sollte, so Hildebrandt.
Das waren dann meist doch staatlich affine Kommentare. Die habe ich auch nie gehört, habe ich auch immer abgeschaltet dann.
Gottesdienste werden im DDR-Rundfunk nicht übertragen. Bis in die 60er Jahre, so Hildebrandt, gibt es eine scharfe Konfrontation zwischen Staat und Kirche.
Die kirchlichen Gemeinden, speziell auch die evangelische Kirche, hatte natürlich ganz große Schwierigkeiten. Da wurden ja auch Pfarrer ins Gefängnis gesetzt. Ich habe es in der jungen Gemeinde erlebt, von der Polizei abgeholt. Mein Vater selber ist Pfarrer gewesen in der Bernauer Straße, dieser Grenzkirche zwischen West und Ost, und hatte also auch erhebliche Auseinandersetzungen mit dem Magistrat gehabt.
Ganz anders dagegen ist die Situation in der Bundesrepublik, wo die Kirchen der Gesellschaft ihren christlichen Stempel aufdrücken können, auch weil die Alliierten ihnen diese Rolle zuschreiben. Es ist sogar die Rede von einer Rechristianisierung Westdeutschlands in den 50er Jahren. Über 90% der Deutschen gehören den Kirchen an, 86% geben an, täglich zu beten.
Die christlichen Kirchen waren sehr präsent, sowohl in den öffentlichen Debatten als auch in den politischen Debatten. Sie waren auch sehr präsent einfach im Stadtbild. Dadurch, dass viele neue Kirchen gebaut wurden in dieser Zeit, man spricht von einem tatsächlichen Kirchbauboom in den 50er Jahren, und ein berühmter Buchtitel aus der Zeit, die Kirchen man als Siegerin in Trümmern beschrieben hat.
Zum Bild einer rechristianisierten Epoche trägt das neue Leitmedium Rundfunk bei. Es werden Verkündigungssendungen auch für die jüdischen Gemeinden und andere kleine Religionsgruppen eingeführt, aber die Kirchen bekommen in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten eigene Abteilungen für ein religiöses Radioprogramm, den Kirchenfunk.
Dieser Kirchenfunk, den müssen wir uns so vorstellen, als eine Art Dependance der beiden christlichen Kirchen in den einzelnen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Diese Kirchenfunkabteilung wurden geleitet von kirchlichen Vertretern. Das waren häufig geweihte Priester, das waren Vertreter der Amtskirche. Und dort haben sie dann eben vornehmlich Verkündigungssendungen produziert und sogenannte kirchliche Nachrichten. Das waren Meldungen aus der kirchlichen Welt für die kirchliche Welt.
In den Nachrichten werden die Positionen der Kirche zu aktuellen Themen dargestellt. Kirchenvertreter und Geistliche sind in den 50er Jahren prominente Gesprächspartner in den öffentlichen Debatten und melden sich deutlich zu Wort. Evangelische und katholische Christen beziehen auf unterschiedliche Weise Stellung zur Wiederbewaffnungsdebatte, doch im Kirchenfunk spiegeln sich nur die Positionen der Amtskirchen wider. Erheblichen Einfluss nehmen die Kirchen auch auf die Debatten um Sitte und Moral und versuchen, der gelockerten Sexualmoral der unmittelbaren Nachkriegszeit entgegenzuwirken. Das tun sie mit Erfolg, auch weil die Politik ihnen den Raum überlässt.
Man war vielleicht sehr dankbar, dass man mit den beiden Kirchen so eine Art Wächter auch der öffentlichen Moral hatte, der sich da sehr engagiert hat und dazu beigetragen hat auch, dass die Politik sich etwas stärker aus solchen Debatten herausgehalten hat. Viel stärker, als wir es zum Beispiel heute beobachten können.
Die Kirchen bestimmen die öffentlichen Moraldebatten mit, aber nicht mehr unbedingt die Einstellungen in der Bevölkerung. Es gibt zwar noch stabile religiöse Milieus und eine starke Frömmigkeit, allerdings vollziehen, wie Umfragen zeigen, die Deutschen im Privaten nicht mehr strikt die Glaubens- und Moralsätze der Kirchen nach. Bereits Anfang der 50er Jahre sprechen sich nur 16% der Kirchgänger gegen Empfängnisverhütung aus. Von einer Rechristianisierung spricht man in der Forschung heute nicht mehr. Das Land modernisiert sich und damit in der zweiten Hälfte der 50er Jahre auch der Journalismus. Er wird nun kritischer und mutiger.
Und dieser Wandel sorgte dafür, dass auch die Kirchenfunkabteilung zunehmend unabhängiger von den Kirchen agieren konnten, dass sie sich häufiger getraut haben, auch kirchenkritische Beiträge zu senden. Es rückten immer mehr kirchenungebundene Journalisten in die Kirchenfunkabteilung. Das waren häufig junge Absolventen des Theologiestudiums. Aber sie haben sich eben selber, und das ist das Entscheidende, als Journalisten verstanden und weniger als Kirchenvertreter.
Ein Meilenstein ist die 1958 im Kirchenfunk des Süddeutschen Rundfunks gestartete Sendereihe Kritik an der Kirche, in der 40 namhafte Autorinnen und Autoren zu Wort kommen. Die Beiträge sind theologisch differenziert, aber die FAZ sieht darin Dynamit. Und an den Reaktionen der Kirchenpresse wie dem katholischen Sonntagsblatt zeigt sich noch stark der alte Vorbehalt gegen die Massenmedien.
Unserer Ansicht nach ist der Rundfunk als Instrument der Massenbeeinflussung nicht das geeignete Forum, derartige Fragen zu behandeln.
Es gibt massive Kritik aus Kreisen der katholischen Kirche. Die Rundfunkräte des Süddeutschen Rundfunks hatten die Sendereihe genehmigt, aber sich vorbehalten, nach der letzten Folge über das Ergebnis zu beraten. Auch die journalistische Begleitung des Zweiten Vatikanischen Konzils durch die entsprechenden Radioredaktionen trägt dazu bei, den Kirchenfunk zu einem wichtigen gesellschaftlichen Forum und kritischen Beobachter der Amtskirchen zu machen. Hier berichten reformorientierte Theologen wie Hans Küng. Und nun rückt ein Thema ins Zentrum, das der Kirchenfunk in den 50er Jahren kaum behandelt hatte, die NS-Vergangenheit und die Verstrickung der Kirchen.
Gab es auch den ein oder anderen Skandal, den der Kirchenfunk tatsächlich ausgelöst hat. Und das beste Beispiel für einen solchen Skandal ist die sogenannte Affäre Waltermann. Benannt nach dem Kirchenfunk-Redakteur Leo Waltermann, der für den WDR den Kirchenfunk verantwortete.
1967 berichtet Waltermann in der Reihe Aktuelles aus der Christenheit über die NS-Vergangenheit des Vorsitzenden des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Karl Fürst zu Löwenstein. Die Sendung erhält ein enormes Medienecho, woraufhin Waltermann vom WDR-Intendanten Klaus von Bismarck suspendiert wird. Gegen die Suspendierung bricht ein öffentlicher Proteststurm los. Redakteur Waltermann wird wieder eingestellt und Löwenstein verzichtet auf die erneute Kandidatur beim Zentralkomitee. Auf katholischer Seite wird Löwenstein dagegen verteidigt. Im Informationsdienst der katholischen Aktion Bayern heißt es:
Man müsste heute jeden Autor, der sich mit Vorgängen aus der NS-Zeit befasst, zuerst nach seinem Geburtsdatum fragen. Denn wer seine Informationen nur aus Drucksachen und Aktendeckeln zieht, dem fehlt genau das, worauf es ankommt, um einen Vorgang richtig zu beurteilen.
Soll heißen, jemand, der die NS-Zeit nicht erlebt hat, könne nicht über die Frage von Täterschaft urteilen. Doch die Kirchen verlieren in den 60er Jahren ihren Nimbus der vom Nationalsozialismus moralisch unbeschadeten Instanz. Es wird kritisch über die kirchliche Verstrickung in der NS-Zeit berichtet und auch der Kirchenfunk beteiligt sich daran. Insgesamt wird die Autorität der Kirchen in dieser Aufbruchszeit immer stärker in Frage gestellt. In der Presse ist viel von einer Krise von Religion und Kirche die Rede. Und in gesellschaftlichen Fragen wie etwa der Sexualmoral gelten die Kirchen als rückwärtsgewandt.
Die Kirche büßt an Deutungshoheit gerade in den öffentlichen Debatten der 60er Jahre deutlich ein. Das erkennen wir zum einen eben an der verstärkten Emanzipation des Kirchenfunks. Wir erkennen das aber auch in großen Reportagen der 60er Jahre, in denen man sehr stark auch vermeintlich festgefahrene Glaubenssätze der Kirchen als nicht mehr zeitgemäß entlarvt.
Zeitungen und Magazine geben immer wieder Umfragen in Auftrag, die den Verlust der Glaubenssubstanz belegen sollen. Tatsächlich verlieren die Kirchen in der zweiten Hälfte der 60er Jahre ein Drittel ihrer Kirchgänger. Waren in den 50er Jahren Kirchenvertreter gefragte Gesprächspartner für gesellschaftliche und politische Fragen, werden sie nun in den Medien immer weniger sichtbar. Dabei sind die Kirchen an aktuellen politischen und gesellschaftlichen Diskursen durchaus beteiligt.
Nicht nur deswegen, weil sie durch ihre großen Diakoniewerke und Caritaswerke die Sozialpolitik massiv bestimmt haben, sondern weil sie auch durch ihre Akademien die Politik stark begleitet haben. Also die ganze Ost-West-Debatte und Formulierungen wie Wandel durch Annäherungen, die wurden zum Beispiel auf kirchlichen Akademien formuliert.
Aber die Amtskirche und ihre Vertreter verlieren an Gehör. Zugleich stoßen auch die Versuche der Kirchen, stärker in die Gesellschaft zu wirken, auf Ablehnung. Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein etwa kritisiert die Anpassungsversuche der Kirchen an die moderne Gesellschaft, weil diese mit ihrem gesellschaftspolitischen Engagement ihren Kern aufgeben würden, die Vermittlung des Transzendenten. In den 60er Jahren schwindet die Autorität der Kirche, aber es wird mehr denn je über Religion berichtet. Der Stern und der Spiegel richten Kirchenredaktionen ein und Reportagen über Religionsthemen aus aller Welt werden den Illustrierten zum Verkaufsschlager. Der Kirchenfunk der Bundesrepublik reagiert Anfang der 70er Jahre auf den veränderten gesellschaftlichen Blick.
Man kann tatsächlich sagen, dass aus dem Kirchenfunkabteilungen in den Rundfunkanstalten so etwas wie Religionsabteilungen wurden. Man versuchte sich dem gesamten Themenfeld Religion stärker zu öffnen und es weniger von der Kirche her zu denken. Man hat sich sehr stark auch mit außereuropäischen Religionsphänomenen beschäftigt. Und hier erkennen wir tatsächlich so eine Öffnung hin zur religiösen Welt, zur religiösen Vielfalt, mit der man sich zunehmend beschäftigt.
In den 70er Jahren kommen in der Öffentlichkeit nicht nur andere Religionen stärker ins Blickfeld, sondern auch die individuelle Sinnsuche. Es entwickelt sich ein neues Bedürfnis nach konfessionsunabhängiger Spiritualität. Trotzdem bleiben die christlichen Konfessionen weiterhin die mitgliederstärksten Glaubensgemeinschaften in der Bundesrepublik und gesellschaftlich einflussreich. Zur gleichen Zeit beginnt sich in der DDR das Verhältnis zwischen Staat und Kirche zu entspannen. 1978 trifft sich die evangelische Kirchenleitung mit dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker.
Und da wurde unter anderem vereinbart, dass sie die Morgenfeiern gab es ja, dass auch noch Kirchennachrichten gesendet werden und auch Fernsehsendungen, so hohe kirchliche Feiertage. Und da weiß ich, da hat beispielsweise unser Chor, die Berliner Domkantreihe, die erste Fernsehsendung mitgestaltet, die Weihnachten 1978 stattfand. Das Fernsehen, das war nur ganz was Neues, dass da Kirche plötzlich eine Rolle spielte.
Aber zu einer wirklichen Präsenz der Kirchen in den öffentlichen Medien kommt es nicht. Dafür wird die Kirche zum Raum auch für viele Nichtchristen, die in stiller oder offener Opposition zur DDR-Regierung stehen.
Das war eine wichtige Rolle, die vermehrt die evangelische Kirche gerade auch in den End-70er, 80er Jahren in der DDR gespielt hat.
Und damit gewinnt sie in Teilen der ostdeutschen Bevölkerung große Autorität. In der Bundesrepublik behalten die christlichen Kirchen ihren privilegierten Platz im Rundfunk. Gewandelt haben sich nicht nur die journalistischen Religionssendungen, sondern auch die Formen der Verkündigungssendungen.
Wir sprechen heute ganz anders. Das war damals dieses Reden ex cathedra, also ich bin der Theologe und ich erkläre euch die Welt. Diese Position haben wir ja gar nicht mehr. Wir versuchen sozusagen einen gedachten Dialog mit den Hörern zu führen. Häufig auch wird es so gemacht, dass man auch keinen Predigtext, sondern macht auch häufig Themen, die man für relevant hält.
Auch Rabbiner Joel Berger hat sich, als er vor 50 Jahren bei Radio Bremen mit seinen Ansprachen für jüdische Verkündigungssendungen begann, überlegt, wie er die Menschen erreicht.
In Bremen, das war charakteristisch für mehrere Gemeinden in Deutschland, dass sie haben sehr schwer gelittene Menschen in den Gemeinden. Überlebende vom KZ und Holocaust. Die Gemeinden waren verpflichtet, ihre Menschen, die geistig, seelisch, körperlich vom KZ und von den Erlebnissen des Krieges und der Shoah ziemlich fertig waren, aufzupäppeln. Und es hat alles andere die Menschen interessiert als Rundfunk oder Kultur.
Für diese Menschen wollte Berger eine andere Ansprache finden als sein Vorgänger.
Es hat vorher ein Kantor vorgelesen, alte Predigten von Rabbinern, aber es war nicht für diejenigen, die Überlebenden, die andere menschliche Probleme hatten.
Berger wollte ihnen jüdische Religion und Traditionen, von denen sie lange abgeschnitten waren, in ansprechender Form nahebringen.
Dazu habe ich jüdische, religiöse, liturgische Musik. So wie ich von den Kirchen gehört habe, sie spielen Bach-Kantaten. Da habe ich auch Musik gebracht. Und die Menschen haben das sehr gerne angenommen, weil die Melodien waren ihnen noch bekannt.
Auch wenn Berger heute zu einem ganz anderen Publikum spricht, hat er seinen Ansatz der Traditionsvermittlung beibehalten. Denn jetzt gibt es viele jüdische Einwanderer aus Osteuropa, denen, so Berger, jüdische Kultur und Religion völlig fremd sind. Heute muss er aber damit leben, dass bei manchen Radioprogrammen die Sendungen stark gekürzt werden. Bei Radio Bremen zum Beispiel waren die jüdischen Feiertagssendungen früher eine halbe Stunde lang.
Jetzt haben sie es auf 10 Minuten eingeschränkt. Die wöchentliche Sendungen, Schabbat-Sendungen auf 4 Minuten. Wissen Sie, das ist peinlich. Die kirchliche Sendungen haben sie nicht eingeschränkt.
Regelmäßige Verkündigungssendungen, zunächst im Berliner RIAS, heute im Deutschlandfunk Kultur, hat seit 1952 auch die Arbeitsgemeinschaft der Kirchen- und Religionsgesellschaften Berlin, kurz AKR. In der interreligiösen Vereinigung sind unter anderem islamische, christliche, jüdische und buddhistische Gemeinschaften versammelt. Der interreligiöse Dialog und gegenseitiger Respekt sind zentrale Anliegen. Darauf achtet der Geschäftskoordinator Michael Sturmberger beim Redigieren der Texte dieser Worte zum Tage.
Da geht es vor allem darum, dass wir zum Beispiel Zitate überprüfen, dass wir Bibel- oder Koranstellen überprüfen, dass alle Dinge rausgenommen werden, wo andere Religionsgemeinschaften beschimpft werden, wo die eigene Religionsgemeinschaft als die einzig wahre dargestellt wird.
Für manche Hörer geht es aber schon zu weit, Andersgläubigen überhaupt ein Forum zu bieten, so Sturmberger. Mitunter gibt es anti-islamische Wutmails. Gerade auch deshalb sieht Vorstandsmitglied Michael Strecker hier die große Aufgabe der AKR.
Ich sehe für Berlin zum Beispiel als eine Stadt, die eine unglaubliche Vielfalt hat in ihrer interreligiösen Landschaft, einfach auch eine unglaubliche Chance für Menschen, die aus anderen Orten kommen.
Im Radio würde sich der AKR-Vorstand auch von seiner Gemeinschaft gestaltete Informationssendungen zusätzlich zu den Andachten wünschen. Zumal die Verkündigungssendungen auch für die AKR im Laufe der Zeit gekürzt wurden, von früher 15 auf jetzt 3 Minuten. Im Vergleich zu den anderen Religionsgemeinschaften nimmt sich die Sendezeit für die evangelische und katholische Kirche immer noch enorm aus.
Völlig unverständlich findet Johanna Haberer, dass die Muslime in Deutschland nur sehr marginal mit Verkündigungssendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vertreten sind.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es zur Integration der Muslime dringend dazu gehört, dass sie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen vergleichbaren Platz bekommen. Meistens scheitert es daran, oder so wird es immer gesagt, dass sich die verschiedenen muslimischen Gruppen nicht einigen können darauf, wer denn für sie sprechen kann. Aber ich meine, wir sind ja auch eine Vielfalt der Konfessionen. Es werden auch freikirchliche Gottesdienste, katholische, evangelische, aus verschiedenen Landeskirchen mit unterschiedlichen konfessionellen Prägungen ausgestrahlt. Das müsste eigentlich für die Muslime auch organisierbar sein.
Einer Verkündigungssendung nahe kommt das islamische Wort, das 2007 im SWR startete. Damals sprach der heutige Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Ayman Masiek, den ersten Beitrag.
Ich kann mich erinnern, es gab auch viel Unsicherheit, auch bei dem Sender. Der Sender selbst hat ja den Vorschlag unterbreitet. Das islamische Wort im SWR war so eine Art Vorstufe eines ständigen Wortes.
Allerdings gilt das islamische Wort ebenso wie sein Podcast-Nachfolger Islam in Deutschland nicht als Verkündigungssendung, denn es wurde von Anfang an redaktionell betreut und die muslimischen Glaubensgruppen erhielten nicht, wie bei Verkündigungssendungen der Kirchen oder den jüdischen Gemeinden, die volle inhaltliche Verantwortung. Auch Masiek hält das Argument, es gebe unter den muslimischen Glaubensgruppen keine Einigung darüber, wer sprechen darf, für nicht stichhaltig. Mit dem islamischen Wort sei ja ein Weg gefunden worden. Es gibt zwar mittlerweile zahlreiche journalistische Beiträge zu islamischen Themen, wie überhaupt die öffentlich-rechtlichen Sender das Thema Religion heute mit eigenen Fachredaktionen und Sendungen abdecken. Dennoch wünscht sich Masiek mehr regelmäßige muslimische Verkündigungssendungen im Radio, jenseits der wenigen Worte zum Tage der Berliner AKR, die von muslimischen Gemeinschaften gestaltet werden.
Ich finde das ein Signal der Teilhabe in dieser Gesellschaft mit gleichen Rechten und Pflichten über die herkömmlichen Medien, die wir haben, wird Wichtiges und Wertvolles transportiert. Und deswegen ist das auch der richtige Weg.
Nach 100 Jahren Religionsgemeinschaften im Radio ist das Thema immer noch aktuell. Aber mittlerweile sind weniger als 50% der Bevölkerung Mitglied in einer der beiden großen Kirchen. Die Zahl andersgläubiger und konfessionsfreier Menschen in Deutschland wächst. Und damit wird immer stärker diskutiert, wem wie viel Sendezeit zur Verkündigung religiöser oder weltanschaulicher Botschaften zur Verfügung stehen sollte.
Verkündigung bis in die letzte Ecke. Sie hörten ein Feature von Christian Berndt über 100 Jahre Religionsgemeinschaften im Radio. Und wenn Sie die erwähnten Worte zum Tage hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur hören wollen, sie laufen wochentags im Wechsel von der evangelischen und der katholischen Kirche zu jüdischen Feiertagen auch von Rabbinern gestaltet. Wochentags also um 6.23 Uhr. Sonntags kommt das Wort zum Tage dann um 6.55 Uhr von den Gemeinschaften der AKR. Sie finden dieses Wort zum Tage genauso wie unsere journalistischen Sendungen Religionen und aus der jüdischen Welt auch als Podcasts in der DLF Audiothek. Und Religionen gibt es im Radio immer sonntags um 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.